Guten Morgen, hallo und guten Morgen am Sonntag mit einem Bischof, der heute immer noch so ein Partyhütchen aufhat. Also nicht wirklich, aber so im übertragenen Sinne, denn es gibt etwas zu feiern. Guten Morgen, Bischof Christian Stäblein.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke.
Und verraten Sie jetzt noch nicht, was es zu feiern gibt, das klären wir gleich. Erst einmal fangen wir an, eröffnen offiziell, also Sie eröffnen.
Genau, wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig, und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Es gibt etwas zu feiern, und zwar einen Geburtstag. Aber nicht Bischof Christian Stäblein hat Geburtstag, nicht Sie, Herr Bischof, haben Geburtstag, sondern Ihre Kirche, also die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, wird 20 in diesem Jahr. Herzlichen Glückwunsch, aber auch noch ganz schön jung.
Ja, genau vor 20 Jahren haben die Kirche der Schlesischen Oberlausitz und die Kirche in Berlin-Brandenburg eine neue Kirche gebildet. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, eben die, die Sie ja auch so schön und liebevoll und wir auch mit ECBO abkürzen und nennen. Ein langer Name, ein schönes Kürzel. Ich sag mal schlicht evangelisch im Osten und jung. Das wissen Sie, ist man ja nicht im Alter, sondern in Kopf und Herz. Und die ECBO ist eine Kirche, die ständig Freude an neuen Wegen hat, an Aufbruch, an neuen Orten von Kirche. Etwa im Schillerkiez hier in Berlin mit der Startbahn und auch die Gemeinden. Überall in Brandenburg, in der Schlesischen Oberlausitz, jung und ständig im Wandel. Wollen Sie jetzt, dass ich eine Weile von der ECBO schwärme? Geburtstag ist natürlich immer der richtige Anlass dafür, oder? Ich kann noch eine Weile so weitermachen.
Ja, ich glaube das. Ja. Ich habe hier auch nicht so Luftschlangen jetzt zum Pusten irgendwie vorbereitet. Und wenn gleich eine ganze Kirche Geburtstag hat, dann muss das natürlich auch gefeiert werden. Und das haben Sie getan. Also war mehr eine Arbeitsfeier, glaube ich. Sie haben Ihr Kirchenparlament, die Synode, in der Schlesischen Oberlausitz abgehalten und haben seit Donnerstagabend in Görlitz getagt. Haben Sie da eigentlich auch so eine große Torte angeschnitten mit so einer großen 20 drauf?
Nee, das haben wir nicht. Aber ein schöner Empfang war mit Oberbürgermeister von Görlitz und die früheren Bischöfe waren alle da und viele von den Ehrenamtlichen, die damals auch dabei waren.
Klasse.
Und eine kleine Festschrift. Aber nun, Sie sagen schon, es war auch eine Arbeitssitzung und die Welt ist wahrlich nicht so, dass wir einfach mal ein paar Tage feiern gehen. Wir waren in der alten Synagoge von Görlitz und haben unsere Verbundenheit mit dem jüdischen Volk zum Ausdruck gebracht. Wir haben die Themen der Zeit beraten und die Stimme der Kirche geschärft. Ich glaube, das ist wichtig. Gerade jetzt ist das wichtig.
Apropos Themen der Zeit. Mhm. Sie haben im Rahmen der Synode auch Ihr Wort des Bischofs, so heißt das dann immer, bei einer Synode vorgetragen. Das ist sowas wie die Rede zur Lage der Nation. Und natürlich haben Sie da auch ganz viele verschiedene Aspekte angesprochen. Der Geburtstag der ECBO kam vor, aber auch der Konflikt in Nahost, das Dauerbrenner, unter den Nägeln Brenner-Thema, Klimaveränderung, die Aufklärung der Vorfälle beim Thema sexualisierte Gewalt und die anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen, Bundesländer, die eben auch zu Ihrer Kirche gehören. Welcher Aspekt oder welche zwei Aspekte sind Ihnen da besonders wichtig?
Das ist richtig, was Sie aufgezählt haben. Und daneben war mir ganz wichtig, ein paar Worte zur Krankenhausseelsorge zu sagen. Die habe ich mit einem Team in den letzten Monaten visitiert, so heißt das bei uns, also besucht und mit vielen Seelsorgenden in den Krankenhäusern beraten, wie ist die Lage, wo kommt ihr vor, drückt irgendwo der Schuh? Und dabei ist mir wieder deutlich geworden, wie zentral dieser Dienst ist, von dem man oft so wenig hört. Aber gerade da erwarten die Menschen doch die Kirche, wo es um Leben und Sterben geht und um die Frage nach dem Danach, nach der Ewigkeit, ganz wichtig. Seelsorge nennt man ja sowas wie die Muttersprache der Kirche oder des Glaubens. Und ihr Wesen ist im Verborgenen zu sein. Und gerade dafür müssen wir sorgen, dass sie da ist. Wenn Seelsorge nicht mehr ist, können wir die Kirche zumachen.
Das gesamte Wort des Bischofs im Übrigen können Sie auch gerne, wenn Sie möchten, nachlesen unter www.ekbo, da haben wir es wieder, www.ekbo, www.ekbo.de. Bei so vielfältigen, angespannten und anspannenden Themen, die in der Welt gerade und vor unserer Haustür gerade so anstehen, Muss ich mich richtig so einmal so ein bisschen schütteln oder abschütteln, um weiterzumachen? Sie hatten mir, Herr Bischof, für die Zeit nach Ostern jetzt auch so besonders schöne Sonntage versprochen. Wir hatten schon den Weißen Sonntag vor 2 Wochen, den Taufsonntag, letzte Woche den Sonntag der Barmherzigkeit. Welchen Sonntag können Sie uns heute anbieten?
Naja, wir waren schon irgendwie beim Thema. Wir haben den Jubelsonntag. Also okay. Der Sonntag heißt Jubilate, also lobt und preist, jauchzt Gott. An diesem Sonntag geht es um und über das Lob und Glück von Schöpfung und Neuschöpfung. Mhm. Als biblische Worte gehören zu diesem Sonntag die Schöpfungsgeschichte vom Anfang der Bibel eben, weil es um das Lob des Schöpfers und dessen geht, der eben uns neu zum Leben weckt. Mhm. Ganz anrührend an diesem Sonntag ist auch die Geschichte, wie Paulus in Athen predigt. Die werde ich heute lesen. Dieser dritte Sonntag nach Ostern hat etwas weit in den Raum greifendes und ist dabei gleichzeitig ganz aktuell. Gott und die Welt mitten im Leben heute unter den Perspektiven Schöpfung und Neuschöpfung. Also das, was seit alters her kommt, vielleicht sage ich das an dieser Stelle doch mal, also die Marienkirche ist das älteste Gebäude vermutlich oder die älteste Kirche in dieser Stadt, weil wir so über 20 Jahre geredet haben.
Ja, 20 Jahre.
Also über 700 Jahre alt natürlich, jubelt in dieser Tradition über Schöpfung und heute über Neuschöpfung.
Machen Sie es eigentlich manchmal, Herr Bischof, dass Sie so einfach so hineinschauen in die Bibel und irgendwas aufschlagen und dann schauen, wo Ihr Finger landet und wo der Text Sie dann hinführt?
Das ist ja eine tolle Methode. Ich gebe zu, ich persönlich mache das sehr selten.
Aha.
Aber in gewisser Weise arbeiten natürlich die Losungen so, die viele Menschen jeden Tag lesen. Ja. Die Losung der Herrnhuter. Mancher hat sie vielleicht schon mal gesehen. Das ist meist so ein kleines blaues Büchlein. Für jeden Tag ein biblisches Wort, ein biblischer Satz. Und zwar zugelost. Im Grunde genau so.
Tatsächlich?
Ja, echt zugelost.
Richtig ausgelost? Ach so. Ja,
genau. Ah. Einige finden das übrigens auch doof. Die sagen, das klingt wie Bibelhoroskop. Die meisten meinen es genau wie Sie sagen. Mal gucken, welches Wort Gottes heute wie zufällig, aber eben dann doch sehr passend oft, jedenfalls mich leitend und zum Denken und in die Beziehung mit Gott bringt, welches denn wohl heute wie ein Los auf den Tag fällt. Das genau sind die Losungen.
Wo mich das hinführt. Ich finde, das müssen wir auch irgendwann mal machen. Sie schlagen einfach mal nur die Bibel auf und dann reden wir über genau diese Stelle, diese eine Stelle, die da zufällig aufgeschlagen ist.
Die Losung habe ich immer dabei, ne? Also
zu viele Texte heute will ich uns dann auch nicht zumuten. Und Sie haben schon gesagt, Paulus spricht in Athen. Der Text steht also für heute jetzt für Sie, für uns schon fest. Und deswegen will ich Sie da gar nicht stoppen.
Genau, und der ist ein bisschen länger, deswegen mache ich aber meine Vorrede auch noch ein bisschen kürzer. Paulus auf dem Athener Areopag.
Was ist das?
Areopag, also da tagt der oberste Rat in Athen, sozusagen auch so eine Art Gerichtsort. Gleichzeitig auch, würde ich sagen, so ein Debattierort, so eine Meile im Grunde, wo man sich trifft, wo auch viele Tempel sind, das werden wir gleich nochmal hören, wo viele Götterstatuen stehen. Und genau da geht Paulus hin und die Apostelgeschichte im 17. Kapitel, im Neuen Testament also, berichtet davon. Ich lese. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er vor allem bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen.
Eine sehr griechisch angehauchte Bibelstelle. Ich stelle mir das auch gerade so bildhaft irgendwie vor. Paulus da in dem Rund, so stelle ich es mir auf jeden Fall vor, spricht da vor den Griechen. Und so die griechische Sagen- und Götterwelt stelle ich mir vor. Also das ist ja auch ein stolzes Volk und die vergöttern ihre Götter und stehen dahinter. Und ich frage mich allein, wie wird ein Paulus und warum wird er überhaupt vorgelassen? Wieso spricht er da? Wird er da eingeladen? Mhm. Wenn sie auch sagen, es wurde dann, als er von Jesus sprach und der Auferstandene wurde gespottet, ist das nur so ein, naja, lass ihn reden? Oder sind die möglicherweise dann nicht auch irgendwie wütend und sagen, hier, das ist nicht Gottes, sondern Götterlästerung, was da passiert? Mhm. Wird da einfach nur nicht ernst genommen? Oder was? Wie ist so diese Situation? Geht er dann nach Hause und das war's dann? Mhm. Wie ist es da wohl so gewesen?
Mhm. Ja, also unheimlich viele Fragen. Tolle Fragen, würde ich sagen. Passt alles. Ich finde, das bringt uns diese Szenerie so nah. Also ich stelle mir das immer so vor, der läuft sozusagen durch die vollste Meile hier bei uns, was weiß ich, über den Alexanderplatz oder an einer anderen Stelle mitten in der Mall, wo so unsere modernen Götter ja auch irgendwie sind mit dem, was so alles an Kauftempeln, an Konsumtempeln.
Und stellt sich so einfach hin und erzählt, ich dachte, er wäre eingeladen zu so einer Ratssitzung oder so.
Nee, ich glaube, er stellt sich ja einfach, er sagt, ich habe mir eure Götterbilder hier angeguckt und dann bin ich ja auch bei dem einen gewesen, das ist dem unbekannten Gott so, ich sag mal so die Sicherheitsvariante, ja, also man weiß ja gerade nicht, welcher Gott so im Moment im Dienst ist für mich, also machen wir mal lieber auch noch eins für den, wo ich nicht so genau weiß und dann sagt er, ich sag euch mal, was eigentlich dahinter ist und dann fängt er an, von dem biblischen Gott zu erzählen und das schafft ein bisschen Aufmerksamkeit, das hört man ja deutlich. Also es ist ja keine ganz kurze Predigt, auch das, was ich jetzt gelesen habe. Und ich denke mal, wir haben schon eher so eine Art Zusammenfassung an dieser Stelle. Keine ganz kurze Predigt. Und dann hören die eine ganze Weile zu und ich glaube, da ist ja auch eine Menge drin, wo er das sozusagen in die Sprache der Menschen um sich herum bringt. Und ich glaube, mit so Sätzen, wie sie da drin waren, Gott ist einem jeden von uns nah, in ihm leben, weben und sind wir. Also irgendwie gibt es so ein göttliches Prinzip, das uns durchzieht. Das schafft sozusagen eine große Anknüpfung an die Kultur damals. Ich glaube, das schafft auch immer noch eine große Anknüpfung an die Kultur heute, dass man so Gedanken, was ist eigentlich der Grund, was uns durchzieht. Aber dann, bevor sie protestieren, aber dann kommt dieser Moment, da redet er von der Auferstehung und sagt also, um das alles nochmal zu unterstreichen, hat Gott einen von den Toten auferweckt, hat neue Schöpfung sichtbar gemacht. Und dann ist sozusagen die Sache gerissen. Und die sagen, gut, danke, ja, wir hören dann vielleicht ein andermal wieder, so einen Quatsch können wir hier nicht glauben. Und verschwinden und ein paar bleiben aber da und schließen sich ihm an. Viel realistischer, würde ich manchmal sagen, kann man doch eigentlich das Zeugnis vom Glauben auch in der modernen Welt gar nicht darstellen.
Inwiefern realistisch? Weil auch heute die Leute nicht zuhören?
Weil auch heute gerade die Frage nach der Auferstehung und gerade nach diesem, wie soll ich mir das eigentlich vorstellen können? Also das ganze Leben hier auf der Welt ist nach dem Todesprinzip und so endet es für alle ausgerichtet. Und dass in dem Moment, wo die Rede von der Neuschöpfung beginnt, sich eigentlich alles nochmal umdreht und schwer verständlich ist, auch für mich selber ja schwer verständlich ist. Ich hatte jetzt gerade Besuch von einem Konfirmanden aus der schlesischen Oberlausitz, also von einer ganzen Gruppe. Und der eine sagte dann zu mir, jetzt sagen Sie mir mal, Herr Stäblein, wie soll ich das, diesen Quatsch mit diesem, dass Gott da so die Geschichte durchbrochen hat und den irgendwie aus dem Tode wieder raus, wie soll ich das eigentlich glauben? Also mit allem anderen komme ich ja irgendwie so ganz gut zurecht.
Aber spannend. Jetzt
sagen Sie mal. Und dann dachte ich, ja, also genau so ist es hier auch. An der Stelle und das merken wir auch innerlich, kommt nochmal was ganz anderes, als wenn ich sage, naja, also Gott ist Liebe und Kraft und in dir und in uns allen und darin leben und weben und sind wir. Also was ich sagen will, es geht ja eine ganze Weile gut und das ist auch total wichtig, Glauben in die jeweils gerade aktuelle Sprache zu übersetzen. Ich würde sagen, Paulus übersetzt wunderbar in die griechische Kultur, so wie wir auch versuchen, wunderbar in die Kultur zu übersetzen. Und dann gibt es aber immer so einen Punkt, da bleibt Glaube einfach Glaube oder sagen wir mal Vertrauen, tiefes Vertrauen in diesen Gott, das ich nicht beweisen kann, das ich nicht herleiten kann, sondern das genau durch so etwas wie Gottes Auferwecken zum Leben, mitten in meinem Leben auch, wenn dann dieses Vertrauen an Jesus Christus da ist, neu entsteht und das kann ich nicht machen.
Gerade durch das Szenario, was Sie beschrieben haben, ich dachte ja, da wäre irgendwie eingeladen worden zu einer Veranstaltung, ja. Aber gerade wenn Sie sagen, da stellt sich da einfach so hin und spricht, ist das schon so ein Szenario, ich komme nicht drum hin, dass ich dann immer Bilder vom Brandenburger Tor im Kopf habe, wo Leute drum rumstehen und sich auch einfach hinstellen und irgendwas sagen und das hat immer für mich sowas, Entschuldigung, sowas so ein bisschen Spinnertes und mag das aber hier damit dann auch wiederum nicht vergleichen und trotzdem hat es diese Anmutung und ich kann mir eben vorstellen, auch die Leute, die da damals das gehört haben, haben auch so gesagt, so eben, ich kann damit eben nichts anfangen und der spinnt ein bisschen da. Mhm. Ich mag aber dann zurückkommen auf den Konfirmanden. Was haben Sie dem dann konkret gesagt?
Jetzt will ich aber erst noch mal antworten auf das, was Sie eben gesagt haben. Genau, ich glaube, an dieser Stelle muss man unbedingt die Methoden unterscheiden. Hier ist sozusagen damals in der Erzählung eigentlich das Sensationelle und auch sozusagen der griechischen Kultur in bester Weise abgelauschte. Es macht Sinn, dass wir über Glaubensdinge miteinander reden und in diesen Dialog gehen. Paulus geht auf den Areopag, an diesen Götterbildern vorbei, bleibt an dem einen und geht in das Gespräch hinein. Die griechische Methode zu der Zeit, um Wahrheit für sich herauszufinden. Das kann ich jetzt nicht einfach eins zu eins übertragen und sagen, ich stelle mich jetzt auf eine Apfelsinenkiste ans Brandenburger Tor, halte den Schild hoch und dann geht das genauso. Es geht eben nicht genauso, sondern deswegen haben wir ganz viele andere Formen, zum Beispiel mit den neuen Medien, die wir an dieser Stelle immer wieder nutzen. Wir haben die Gottesdienstformate und natürlich darin, Stichwort Seelsorge waren wir vorhin ja schon mal, dann auch, wenn das gut vorbereitet ist, wenn die Gelegenheit richtig ist, ein Gespräch. Gespräch ist ganz wichtig, aber funktioniert nicht einfach so vom nächsten Kaufhaus. Da wäre ich auch vorsichtig. Was habe ich dem Konfirmanden, das war ja auch einfach so eine Gesprächssituation, geantwortet, dass ich seine Frage ungeheuer klug finde, dass ich daran auch immer wieder ringe, weil ich sehr viel dafür übrig habe, an ganz vielen Stellen zu sagen, naja, wir müssen das Wunder oder das, was wir so mit unserem Verstand oder mit unseren Naturgesetzen nicht verstehen, wahrscheinlich in eine andere Sprache bringen, wenn wir sagen, also Gott kann Sturm stillen, Gott kann dazu führen, dass Menschen für einen Moment, so erzählen es ja die Jünger, auch auf dem Wasser gehen konnten. Also das kann ich in eine Sprache übersetzen, in der ich diese Bilder neu deuten kann. Also er kann Unglaubliches in meinem Leben vollbringen, das mir dann so vorkommt und mich echt zum Wundern bringt. An dieser einen Stelle, bei der Auferweckung von den Toten, bei Jesu Auferweckung, da habe ich kein Bild, sondern da sage ich einfach, das ist das Urbild dessen, worauf wir vertrauen können, dass es uns am Ende bei Gott erwartet, dass er das mit dem einen getan hat und mit uns tun wird.
Kein Bild haben, kein Wort, keine Wörter haben. Denkt man vielleicht gar nicht so bei jemandem, der beim Radio arbeitet, aber manchmal fehlen mir durchaus die Worte und das nicht nur, wenn mich auf der Müllerstraße im Wedding mal wieder jemand an der Kreuzung zur Seestraße rechts überholt und dann vorne doch wieder nach links einschert, um geradeaus weiterzufahren. Also wenn Sie die Ecke kennen, dann wissen Sie genau, wovon ich rede. Da fehlen mir auch die Worte, aber das ist anders. Nee, ich meine so Situationen, wenn es lieben Menschen schlecht geht und ich denen helfen möchte und ihnen nicht helfen kann, also ihre Krankheit ihnen auch nicht wegnehmen kann. Was sage ich dann? Was wünsche ich da vor einer Operation oder auch für die Genesung danach? Ich habe dann häufig das Gefühl, es reicht nicht, was ich sage. Auch nicht, was ich beten könnte. Ich finde, da tut es gut, immer sehr gut, wenn es Menschen gibt, die es richtig gut in Worte fassen können. Und ich dann einfach nur noch sagen kann, genau. Genau, hier ist die Fürbitte.
Gott, wir bitten dich für die Menschen, die uns nahe sind. Sei du ihnen nah, dem Freund, der eine schwere Operation vor sich hat, der Kollegin, die nicht weiß, wie es weitergehen soll. Gib du uns das richtige Wort, Gott, und sei nah mit deiner Kraft und deiner Wärme. In dir sind wir alle mit unserem Leben und Weben. Wir bitten dich für die Menschen, Gott, die fern sind, die wir übersehen. Lass uns vertrauen, dass du sie führst, hältst und Wege öffnest, neu. Gott, du schaffst Leben aus dem Schmerz und dem Tod heraus. Wir danken dir, wir jubeln darüber, wir preisen dich. Wir rufen Halleluja, Gott. Gott, lebendiges Leben bist du, bleibe und schaffe neu in uns.
Genau. So sei es. Amen. Ich merke das an mir selbst, wie oft ich das höre, aber auch selbst sage, die Welt hält den Atem an. Und gerade gibt es in der Weltpolitik und überhaupt tatsächlich viele Situationen, in denen der Atem angehalten wird. Den Nahen Osten, den haben wir schon angesprochen. In Sachen Klimakrise halten wir schon seit Jahren die Luft an. Und während Corona, da haben wir das Ausatmen häufig komplett vergessen, habe ich das Gefühl. Aber es gibt ja auch das Luftanhalten, bevor etwas ganz Tolles passiert. Die Turnübung, der Abgang am Reck, Doppelsalto und gestanden. Oder der Basketball fliegt, die Uhr tickt runter und der Ball geht in den Korb und Deutschland ist Weltmeister. Wie schön ist dann das Ausatmen, wie befreiend. Wir kommen zum Ausatmen Gottes. Wir kommen zum Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Da weht dann schon, Herr Bischof, da weht dann schon so ein bisschen so ein Hauch von Rocky Balboa durch die Kirche, vermute ich auf jeden Fall mal, beim ersten ökumenischen Predigt-Battle, also einer Ringschlacht, nicht mit Fäusten, sondern mit Worten, hat es noch nie gegeben, finde ich eine super Idee, eine evangelische Pfarrerin tritt gegen einen katholischen Pater an, es wird gegeneinander gepredigt und ich weiß gar nicht, irgendwie auch wonach dann wohl entschieden wird, wer besser gewesen ist, wer gewonnen hat, aber es wird wohl niemand zu Boden gehen, vermute ich mal. Was halten Sie von so einem Format, einem ökumenischen Predigt-Battle?
Es gibt ja schon eine Weile das, was man Poetry Slam nennt, und das gibt es auch in der Kirche, da heißt es dann Preacher Slam, und ich glaube, das ist so eine Variante davon, eben Wettbewerb. Ich denke immer, wenn es gelingt, wenn Wettbewerb gelingt, dann macht es viel Spaß und dient im Grunde dazu, wozu Wettbewerbe immer dienen, nämlich, dass man besser dabei wird und Freude daran hat. Und so ist es gemeint und so ist es gut. So finde ich es auch gut. Wenn es gegeneinander wird, wenn es bitter ernst wird, dann ist es falsch und verfehlt seinen Zweck. Der Zweck ist ja immer, dass man noch ein bisschen besser zum Glauben reizen kann, immer wieder neu zu einer Beziehung mit Gott anreizen, anstacheln. Und warum nicht so, dass das auch mal ein kleiner Wettbewerb ist?
Ach schön. Also ich freue mich darauf wirklich und ich sehe das Ganze mit einem Lächeln und tatsächlich nicht mit einem Gegeneinander, sondern einem gemeinsam nach vorne, aber eben so ein bisschen so ein Wettstreit, das ist doch toll. Also ich bin da auf jeden Fall immer sportlich unterwegs. Mal gewinnt man, mal verliert man und dann geht's weiter.
Und mal gewinnen die anderen.
So, genau. Ja, das können Sie erleben auf jeden Fall am Donnerstag. Kommenden Donnerstag schon ist es soweit. Erstes ökumenisches Battle, 25. April, Donnerstag, 18.30 Uhr in der St. Michael-Kirche in Kreuzberg, Waldemarstraße 8 bis 10, sage ich auch noch dazu. Mehr Infos dazu auf der vorhin schon mal erwähnten Plattform www.ekbo.de. Und damit, mit so der Fanfare von Rocky hinein in die neue Woche, Herr Bischof.
Ja, eine frohe, eine gesegnete Woche, eine, in der Sie vielleicht irgendwann einmal auch jubeln können, Gott zujubeln.